Ich sitze vor meinem Rechner und ein Sprachmodell schreibt im Hintergrund eine Mail an den Bundestag. Inhaltlich fundiert in meiner Sprache, von meiner eigenen Domain und von dem, was ich selbst getippt hätte, nicht mehr zu unterscheiden. Alles Bots. Das war 2019 die Antwort der CDU, als zwischen 170 und 200.000 Menschen europaweit gegen die Upload-Filter auf die Straßen gegangen sind. Ich war einer davon. Ich bin Autist, ich habe ADHS. Eine Demo ist für mich nicht mal so Samstag mal vorbeischauen. Das sind Tage planen und danach Tage erholen. Und trotzdem war ich da. Sven Schulze, damals CDU-Europaabgeordneter, twittert, die Mails kämen sekündlich rein, alle von Gmail-Konten und das sei eine Fake-Aktion. Axel Voss sagt kurz darauf in einem Weiß-Interview, dass da Bots dahinter stehen, sei nicht ganz von der Hand zu weisen. Alles Bots, sagten die. Und 6 Jahre später sitze ich genau hier und baue mir genau das, was sie damals erfunden haben. Und dafür müssen wir erstmal klären, wie genau sieht eigentlich demokratischer Protest aus, wenn er digital ist? Wo für uns heutzutage eigentlich viel Demokratie passiert, ich meine, informieren sich die meisten Leute auf Social Media über allerlei News. Was für Möglichkeiten haben wir also? Und wie werden die eigentlich gerade systematisch zerstört? Denn das, was ich für dieses Video hier gebaut habe, das kann man noch sehr viel mehr übertreiben, um die gesamte Demokratie in Frage zu stellen. Und da das schon von einigen Firmen genauso gemacht wird, müssen wir verstehen, wie. Ihr kennt vielleicht das Gefühl. Ihr schreibt eine Mail an einen Abgeordneten und hört nie wieder was zurück. Das ist mir leider schon einige Male passiert. Ihr zeichnet eine Petition und überhaupt nichts bewegt sich. Ihr postet einen Kommentar und der steht sofort unter Bot-Verdacht. Mittlerweile gibt es ein Meme, dass erstmal der Grundverdacht auf KI oder Bot gesetzt wird für Social Media Posts. Und das bringt demokratisch einiges durcheinander, wovon niemand redet. Jura bleibt heute trotzdem etwas knapper, das ist einfach nicht mein Gebiet. Tech hingegen ist sehr mein Gebiet und da liegt auch der eigentliche Grund dieses Mal begraben. Also erstmal die Karte. Ich habe mich hingesetzt und aufgeschrieben, was eigentlich geht, wenn man in Deutschland online protestieren will. Der einfachste und ehrlicherweise auch der krasseste Weg sind Online-Petitionen auf epetitionen.bundestag.de. Seit Juli 2024 reichen 30.000 Mitzeichner in 6 Wochen, damit der Petitionsausschuss öffentlich darüber beraten muss. Das ist eigentlich eine mega gute Möglichkeit. 30.000 Menschen sollte man heute zusammenkriegen, oder? Das perfekte Beispiel dazu war die Zensursula-Petition gegen Internetsperren. 2009 vom Bundestag beschlossen, nachdem Ursula von der Leyen sie als Familienministerin durchdrücken wollte. Über 134.000 Leute haben mitgezeichnet. Das Gesetz ist 2010 in Kraft getreten, wurde aber nie angewandt und 2011 wieder aufgehoben. Und der Hebel funktioniert offensichtlich. Er wird aber viel zu selten benutzt. Hier, diese Petition zum Beispiel versucht, die Altersverifikation in Social Media zu stoppen. Das hier will das Recht auf Teilzeit nicht verlieren. Das Ganze gibt's sogar direkt für Ländergesetze, auch wenn die manchmal ein bisschen seltsam sich anhören. Aber alles zusammen findet man auf dem Petitionsportal. Und mit einem Konto sind solche Petitionen auch erstmal in Sekunden möglich. Dann gibt's die klassische Einzelmail an einen Abgeordneten, abgesichert durch Artikel 17 Grundgesetz, nachdem jeder Mensch sich mit Bitten und Beschwerden an die Volksvertretung wenden darf. Und genau das haben wir 2019 bei den Upload-Filtern gemacht. Mit tausenden Mails an CDU-Abgeordnete. Die Reaktion kennt ihr aus dem Intro. Das Gesetz kam trotzdem, aber der Satz "alles Bots" ist im politischen Gedächtnis geblieben. Und auf diesem Satz sitzen wir jetzt. Eine der mächtigsten Formen ist darüber hinaus noch die IFG-Anfrage über Frag den Staat. IFG steht für Informationsfreiheitsgesetz. Einer der krassesten Fälle war Frag den Staat im Jahr 2019. Die haben per Informationsfreiheitsgesetz eine Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung zu Glyphosat veröffentlicht. Überhaupt nicht Thema von dem Video, aber spannend war es trotzdem. Das BfR, dieses Bundesinstitut, hat Frag den Staat daraufhin wegen Urheberrecht verklagt. Urheberrecht. Zu Recht hat das BfR verloren. Das ging aber trotzdem hoch bis zum Bundesgerichtshof. Das Informationsfreiheitsgesetz ist also das Bürgerinstrument, das den Behörden so gefährlich ist, dass sie sogar lieber dagegen klagen, als transparent zu sein. Unabhängig davon hat der Biochemiker Helmut Burtscher-Schaden schon 2017 nachgewiesen, dass die BfR-Bewertung zu Glyphosat rund 100 Seiten wörtlich aus dem Zulassungsantrag von Monsanto übernommen hatte. Das IFG ist so wichtig, dass die CDU es sogar in den Koalitionsverhandlungen abschaffen wollte. Das wäre aber hoffentlich nicht mal durchgekommen, immerhin haben wir Gerichte. Und trotzdem ist das beeindruckend. Es geht noch ein bisschen weiter und auch noch im legalen Bereich. Parodie und Satire. Hier wird's interessant, weil wir da plötzlich bei einem aktuellen Fall sind, der dieses Video hier mit ausgelöst hat. Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz schützt die Kunstfreiheit, auch wenn die CDU das gerade juristisch ein bisschen anders sehen möchte. Ein Zuschauer von mir, der online als Saftsack Beats auftritt, hat diesen Monat in mehreren Bundesländern 161 CDU und CSU Geschäftsstellen auf Google Maps umbenannt. Alles per Hand, also kein Skript und kein Bot. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Jede Umbenennung ist dabei ein bisschen anders kreativ. Hamburg wurde zum Beispiel zum CDU-Eierhaus. Frankfurt zum CDU-Eierkocher. Stadtbezirksverband Dornbusch-Eierhausen. Eine CSU-Geschäftsstelle in Augsburg wurde auf Englisch in Public Toilet umbenannt. Keine Ahnung warum, aber die fand ich sogar noch am lustigsten. Das Ding geht gerade viral. Die CDU versucht, das alles runterzuspielen. Kilian, CDU-Generalsekretär von Schleswig-Holstein, meint, kreativer Prozess sieht anders aus. Das bereite ihnen keine schlaflosen Nächte. Gleichzeitig wird geprüft, ob es Konsequenzen geben soll. Ein Mensch, der 161 Mal auf Google Maps geklickt hat und eine Partei sieht, keine Botschaft darin. Das ging alles übrigens nur, weil die Standorte der CDU nicht geclaimt waren bei Google Maps. Das heißt, sie hatten keinen offiziellen Besitzer, der bei Google für diese Standorte hinterlegt war. Und naja, wenn es keinen offiziellen Besitzer gibt, woher soll dann Google wissen, ob jetzt eine Änderung gerade von einem CDU-Vorstand oder von einem Aktivisten kommt? Was Saftsack Beats da gemacht hat, ist im Grunde genau das, was die Politikwissenschaftler Lance Bennett und Alexandra Segerberg 2012 als Connective Action beschrieben haben. Ein einzelner Mensch, der eine persönliche Aktion startet und damit eine kollektive Wirkung erzeugt, ganz ohne Organisation oder Mitgliedsausweis. Warum das technisch überhaupt durchgekommen ist, obwohl Google Maps massiv KI-Moderation drauf laufen hat, dazu komme ich später nochmal. 6 Jahre früher hat es übrigens auf derselben Plattform schon mal ein ähnliches Muster gegeben. Simon Weckert hat 2020 einen Bollerwagen mit 99 gebrauchten Smartphones durch Berlin gezogen und damit einen kompletten Fake-Stau auf Google Maps erzeugt. Auf komplett ruhigen Straßen, auf denen kaum was los war. Das wurde als Kunst gefeiert und hatte keine rechtlichen Konsequenzen. Google hat das Ganze mit einem Witz abgetan. Ob per Auto, Bollerwagen oder Kamel, man fände kreative Nutzung von Google Maps super. Es gibt aber noch was sehr eng verbunden zu Satire und Journalismus. Häufig als eine Art Vorstufe. Whistleblowing. Das ist seit 2023 erst durch das Hinweisgeberschutzgesetz explizit rechtlich abgesichert. Aber dieses Gesetz kam zu spät für den wichtigsten deutschen Fall der letzten Jahre. Path Jill, der Head of Legal für die Asien-Pazifik-Region bei Wirecard, hat ab 2018 interne Dokumente an die Financial Times geleakt und damit den größten Bilanzbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte überhaupt erstmal sichtbar gemacht. Ohne diesen einen Menschen wäre Wirecard nie als das aufgeflogen, was es war. Auch relevant heutzutage als digitale Protestform sind natürlich aber auch Hashtag-Bewegungen und Boykotte. Die laufen sowieso alle organisch und sind deswegen natürlich legal. Sie sind natürlich aber auch sehr eng verbunden zu allem anderen und eigentlich eine Ausprägung davon. Eigentlich nur eine Möglichkeit, Reichweite zu bekommen. Fun Fact, der bekannteste deutsche Fall dazu ist Hashtag Aufschrei, den Anne Wizurek 2013 nach dem Brüderle-Vorfall ausgelöst hat. Das Ding hat knapp 50.000 Tweets in der ersten Woche produziert und eine ganze Sexismus-Debatte in Deutschland hat sich dadurch neu aufgestellt. Einfach weil plötzlich alle auf dieses Thema überhaupt erstmal hingeguckt haben. Aber es geht natürlich auch noch ein bisschen weiter auf die nicht mehr ganz so legale Seite. Und da landet ihr beim Hacktivismus. Und der ist nach § 202a Computerausperrung und § 303a Datenveränderung klar strafbar. Die Hacker-Paragraphen. Anonymous hat 2010 die Websites von PayPal, Visa und Mastercard lahmgelegt, nachdem die drei Unternehmen die Spenden an WikiLeaks blockiert hatten und auf beiden Seiten des Atlantiks sind daraus Verurteilungen geworden. In den USA waren es Bewährungsstrafen und Schadensersatz, in Großbritannien sogar Haftstrafen von bis zu 18 Monaten. Aber auch DDoS-Protest, bei dem so viele Anfragen an einen Server geschickt werden, bis er unter der Last erstmal einfach nur zusammenbricht, das war mal wirklich eine Grauzone, ist aber seit knapp 20 Jahren klar strafbar, hauptsächlich wegen einem Fall. 2001 haben über 13.000 Teilnehmer gleichzeitig die Lufthansa-Webseite belagert als Protest gegen Abschiebeflüge. Der Organisator hatte eine eigens geschriebene Software verteilt, die automatisiert Anfragen an den Server geschickt hat. Das OLG Frankfurt hat den Angeklagten 2006 noch freigesprochen, weil da weder Gewalt noch Drohung irgendwie involviert war, aber 2007 wurde § 303b reformiert. Und seitdem würde dasselbe Urteil wahrscheinlich so ziemlich sicher nicht mehr ausgehen. Und selbst wenn sich eine Gruppe Menschen verabredet, beispielsweise mit einem Hashtag, und so oft sie können F5 drücken, eine Sache, die man beispielsweise bei einem Taylor Swift-Konzert sowieso machen würde, dann wird sogar hier die Linie ein bisschen verschwommen. Im Einzelfall kommt es buchstäblich darauf an, ob man das Ziel hatte, den Server zum Absturz zu zwingen oder nicht. Es ist sogar irrelevant, ob dabei Tools zum Einsatz kommen. Zumindest je nach Jurist, den man fragt. Und das finde ich persönlich sehr, sehr wild. Immerhin ist es völlig okay, vor einem Unternehmensgebäude physisch zu demonstrieren, sodass deren Betrieb eingeschränkt werden muss. Aber laut Juristen ist die Körperlichkeit, aka ihr steht vor dem Gebäude, online eben nicht gegeben. Deswegen ist das Ganze nicht geschützt. Aber der Großteil digitalen Protests ist grundsätzlich erstmal eigentlich legal und hat in Deutschland immer wieder politisch Wirkung gehabt. Und für sehr viele Menschen in diesem Land ist das die einzige Form von politischer Teilhabe, die sie überhaupt haben. Wer politische Teilhabe an körperliche Präsenz koppelt, also daran, dass man nach Berlin fährt, 8 Stunden zwischen tausenden Menschen aushält und sich durch Reizüberflutung kämpft, der schließt systematisch Leute aus, die genau das nicht können. Rollstuhlfahrer scheitern relativ häufig daran, dass der barrierefreie Zugang zum Bahnhof einfach nicht barrierefrei ist. Pflegende Angehörige können nicht mal eben 8 Stunden weg, und das gleiche gilt für Schichtarbeiter. Alleinerziehende oder auch Menschen auf dem Land, die sowieso einfach 2 Stunden zum nächsten Bahnhof brauchen. Menschen mit Angststörungen haben in Menschenmengen ein medizinisches Problem. Und ja, dazu gehören auch Leute wie ich oder Leute wie ihr, die bei der Demo damals ein Schild hatten, auf dem stand: Ich bin introvertiert, ich sollte nicht hier sein. Das habe ich wirklich gesehen, ich fand es großartig, tolles Schild. Wenn ich aber als Autist mit ADHS ein Sprachmodell nutze, um beispielsweise eine E-Mail zu formulieren, weil mir die Exekutivfunktion heute einfach nicht reicht, dann ist das für mich eigentlich also auch sowas wie Barrierefreiheit. Digitaler Protest ist also für Millionen Menschen erstmal die einzige wirklich offene Tür. Und wenn dieser Kanal kaputt geht, dann fallen als Erste die raus, die ihn eigentlich am dringendsten brauchen. Wie leicht sich aber dieser Kanal simulieren oder unbenutzbar machen lässt, das habe ich für heute auch mal selbst versucht. Aber bevor ich euch das zeige, holen wir ganz kurz Luft. Und wenn man diese strengen Maßstäbe nämlich an die eigenen Finanzen anlegt, merkt man recht schnell, wo die Flaschenhälse sitzen. Und genau das bringt uns zum heutigen Sponsor dieser Folge, Trade Republic. Trade Republic macht Banking einfach. Was aus einer Tech-Perspektive wirklich entscheidend ist, ist aber: Trade Republic ist eine deutsche Bank, auf die mittlerweile über 10 Millionen Kunden vertrauen. Inklusive mir übrigens. Mir hat damals ein Freund davon erzählt und seit 2021 bin ich dort Kunde. Ich habe nachgeguckt übrigens. Im Kern geht es hier für den Alltag um ein kostenloses Girokonto. Die Infrastruktur dahinter ist auf maximale Geschwindigkeit ausgelegt. Die Anmeldung ist komplett online und dauert keine 5 Minuten. Und da muss ich einmal ganz kurz zugeben, wir hatten schon mal fast ein Sponsoring mit Trade Republic. Ich habe dann wirklich alles getestet und auch mal die Kommentare von euch gestalkt. Und damals hatten viele den Support als nicht so zuverlässig eingeordnet. Deswegen ist das Sponsoring damals nicht zustande gekommen. Aber genau daran haben sie jetzt drastisch gearbeitet und das wirklich sehr stark verbessert. Anstatt in endlosen Chatbot-Schleifen festzuhängen, startet Trade Republic jetzt einen eigenen 24/7 Telefonservice. Und dieser neue Kundenservice ist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche kostenfrei für alle verfügbar. Das heißt, ihr könnt jederzeit mit echten Menschen telefonieren und chatten. Dazu kommen 2 smarte Mechanismen für das gesamte System. Wenn ihr das Konto nutzt, gibt es 1% zurück auf Kartenzahlung. Einfach so. Dafür gelten die Bedingungen natürlich für Safeback. Und auf euer gesamtes Guthaben bekommt ihr 2% Zinsen ganz ohne Obergrenze und monatlich ausgezahlt. Spannenderweise, ich kenne mich null mit dem Investieren aus, deswegen, da gibt's natürlich Risiken. Trade Republic ist für mich aber einfach auch nur ein gutes Girokonto. Wenn ihr also eure täglichen Transaktionen auf ein effizientes System umstellen wollt, dann holt euch einfach die App und eröffnet ein Konto in weniger als 5 Minuten. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. hier neben mir. Und damit zurück zum Thema. Also, das Experiment. Ich wollte wissen, wie weit sich die ganz normalen, legalen Protestformen automatisieren lassen, bevor irgendwas kippt, und hab's deshalb Schritt für Schritt selbst nachgebaut. Angefangen habe ich einfach ganz unten mit einer Mail an den Wirtschaftsausschuss, die ich von Hand getippt 2-mal durchgelesen und dann nicht abgeschickt habe, weil das alles ist nur ein Experiment, okay? Das ist klassisches Artikel 17, das dauert Zeit und wird selten genug gemacht und landet im besten Fall im Ausschussreferat, wo tatsächlich jemand dann mal liest. Und das ist eigentlich ein Unding, wenn ihr mich fragt, dass man darauf hoffen muss, dass es jemand liest. Aber egal. Der nächste Schritt ist der, den viele von euch wahrscheinlich ohnehin schon gehen bzw. gehen müssen. Ihr schreibt die Mail von Hand, schickt sie dann aber nochmal durch ein Sprachmodell, das Grammatik prüft, den Ton schärft und vielleicht den ein oder anderen besseren Satz vorschlägt. Das ist Duden Plus, in den allermeisten Handy-Tastaturen sogar mit eingebaut, was man gar nicht anders machen kann. Und kaum ein Mensch würde das, denke ich mal, als illegal oder unauthentisch bezeichnen. Einen Schritt weiter schreibt das Sprachmodell die gesamte E-Mail. Ich gebe Thema und vielleicht einige Stichpunkte vor, lese dann drüber und drücke selbst auf Senden. Die Meinung bleibt dabei aber meine, auch wenn der Wortlaut vom Modell kommt. Das macht halb Deutschland bei Bewerbungen und Stellungnahmen mittlerweile so. Und übrigens auch die Makler und die Journalisten und die Anwälte und die Ärzte, eigentlich also jeder. So, und dann habe ich einen richtigen Flow dafür gebaut. Ich nutze dazu jetzt erstmal N8N. Das ist eine Art Automatisierungstool wie Make oder Zapier, nur eben Open Source und das läuft auf meinem eigenen Server. Als Quelle hänge ich dann meinen Morph-Reader dran, mein eigener RSS-Aggregator. Der Link ist unten, ihr kriegt ihn über Patreon und natürlich ist der ohne Tracking. Aber da gibt's einen Filter, sodass nur politisch relevante Nachrichten für Deutschland durchkommen. Der Flow fängt den neuesten Artikel ab, schickt den wiederum an ein Sprachmodell, ich nutze hier Minimax, weil günstig, das liest den Artikel, erkennt das Thema, sucht den passenden Bundestagsausschuss raus, formuliert dann eine inhaltlich fundierte kritische Mail, wie im Beispiel davor, die geht dann über mein eigenes Postfach raus und wird von meiner Domain verschickt unter meinem Namen. In einer einzigen Stunde habe ich das Ding komplett gebaut gehabt mit einem einzigen Call an Opus 4.7. Und das Minimax-Abo, mit dem ihr davon quasi unendlich verschicken könnt, kostet einen Zehner im Monat. Das kann jeder hinkriegen, der N8N kennt. Und wer N8N nicht kennt, der fragt ein Sprachmodell und hat genau einen Call-Vorsprung. Der Flow ist aber auch trotzdem legal, weil alles daran mir gehört. Mein Server, meine Domain, meine politische Haltung und meine Signatur. Ganz speziell unterschreibe ich diese E-Mails ja sogar in meinem Namen. Ich behaupte also nicht, jemand anders zu sein. Und das ist super wichtig, ich schicke hier nicht so viele E-Mails, dass der E-Mail-Server auf der anderen Seite zusammenbricht. Ich schicke nur maximal so viele, wie ich als Mensch auch schicken könnte. Ich delegiere damit also einfach nur die Formulierung an das Modell, aber eigentlich nicht die Meinung. Es ist also sowas wie ein Praktikant, dem ich sage, schreib mir doch mal bitte was Fundiertes zu diesem Thema, nur dass dieser Praktikant halt mit Strom statt Gehalt läuft. Bei mir läuft dieser ganze Flow aber mit einem wichtigen Safeguard. Alle Mails gehen einfach nur an meine eigene E-Mail-Adresse und nicht an die Ausschüsse. Wie gesagt, das alles ist ein Experiment bzw. eine Demo. Aber das ist ja nur bei mir so. Warum? Naja, beim Zuschauen ist mir klar geworden, dass ich nicht nur die Formulierung hier delegiere, ich delegiere auch den Takt, also wann meine Stimme überhaupt noch laut wird. Juristisch ist das okay, aber persönlich ist mir an dem Punkt sehr, sehr unwohl geworden und der Flow zieht diese Grenze irgendwo und mir fällt selbst sehr schwer, das genau zu pinpointen. Und da habe ich angefangen, mir die Frage zu stellen, die ich seitdem einfach nicht mehr wegdenken kann. Ab wann ist diese Mail eigentlich nicht mehr meine eigene? Bei der Grammatik-KI, die jeder nutzt, die sogar teils im System drinsteckt, beim LLM, das den Text schreibt, den ich dann abschicke, oder beim RSS-Feed, der darüber entscheidet, worüber ich mich überhaupt empöre. Irgendwo auf dieser Strecke verschwindet das Ich aus dem Vorgang und ich kann euch nicht mal genau sagen, wo. Technisch läuft das Ding nämlich weiter, ob jetzt mit oder ohne mich. Und ich habe mir deshalb angeschaut, was eigentlich genau passiert, wenn mein Flow eine E-Mail rausschickt und beim Empfänger drei schöne grüne Häkchen bekommt. Den ersten für SPF, den zweiten für DKIM und den dritten für DMARC. Das sind alles drei wichtige Punkte, die überprüfen, ob eine E-Mail authentisch ist. Aber was heißt denn eigentlich authentisch? SPF prüft, ob mein Server für meine Domain überhaupt was senden darf. Das heißt, ob der Server überhaupt Senderechte hat. Das ist natürlich erlaubt. DKIM ist die kryptografische Signatur. Das heißt, die überprüft, ob jemand unterwegs, auf dem Weg dazwischen, irgendwann mal was verändert hat. Das ist nicht passiert. Der Inhalt stammt wirklich von mir. Check. DMARC hingegen gleicht ab, ob der sichtbare Absender zu meiner Domain passt. Also ob das wirklich auch von mir ist. Ob das richtig angezeigt wird sozusagen. Auch da, check. Jede Mail aus meinem Flow ist also technisch einwandfrei, aber nichts davon prüft, ob ein Mensch diese E-Mail geschrieben hat, ob ein Bürger oder ein Minimax-Modell dann am Ende auf Senden gedrückt hat. Das interessiert niemanden im gesamten Protokollzoo. Also schaue ich mir SMTP selbst an, den eigentlichen Mail-Transport. Kommandos, Header, Fehlercodes, alles ist komplett vollständig dokumentiert, aber ein Feld dafür, ob ein Mensch dahinter sitzt, das existiert natürlich nirgendwo und hat auch nie existiert. Kleiner Fun Fact: SMTP hat sogar einen Befehl, der wörtlich VRFY heißt, also Verify. Der prüft, ob eine Mailbox existiert, also ob da ein Mensch dahinter steht. Naja, hat auch nie jemanden interessiert. Die meisten Server haben übrigens diesen Befehl mittlerweile abgeschaltet, weil Spammer ihn benutzt haben, um E-Mail-Adressen abzugrasen. Okay, aber als letzte Bastion hatten wir bislang immer den Text selbst. Könnte man den nicht vielleicht erkennen? Ein Paper von Sardasivan und Kollegen aus dem Jahr, Achtung, 2023 hat das mal sauber durchgetestet. Und das Ergebnis: mit zunehmender Modellqualität der LLMs wird selbst der bestmögliche Detektor kaum besser abschneiden als Zufall. Und vielleicht haben ja manche von euch das Reel gesehen zu diesem Thema. Detektoren, die KI-Texte erkennen. Das Buch 1984 von George Orwell aus dem Jahr 1949, 87,2% KI generiert, sagt der Detektor. Bram Stokers Dracula von 1897, 23,3%. Harry Potter Band 1, 16,8%. Ein von mir generierter Prolog eines Horrorromans von Gemini 3.1 Pro, 0,0%. Und genau diese KI setzen Lehrer ein, wenn sie die Hausarbeiten ihrer Schüler prüfen wollen. Na dann, viel Spaß dabei. Ja, so schlimm ist das. Denn das, was ich mit meinem Flow in einer Stunde gebaut habe, eine Person, die automatisiert politische Mails mit echter Absenderidentität verschickt, das gibt es schon eigentlich seit 30 Jahren. Nur hat das bis jetzt halt kein Bürger aufgesetzt, sondern eigentlich immer ein Konzern. Philip Morris hatte in den 90ern die National Smokers Alliance, eine angebliche Raucherbürgerbewegung mit laut eigenen Angaben über 3 Millionen Mitgliedern, die tatsächlich von der PR-Agentur Burson Masterler gesteuert und von Philip Morris mit insgesamt über 42 Millionen Dollar in den ersten 3 Jahren finanziert wurde. Die Mitglieder wurden mobilisiert, um massenhaft Briefe an Behörden wie die OSHA zu schicken. Sie landeten auf Teilnehmerlisten bei Anhörungen und sie wurden gegenüber Abgeordneten als Basis einer echten Bewegung ausgegeben. Die Operation hat Rauchverbote in den USA um Jahre verzögert und die internen Dokumente dazu sind erst durch das Master Settlement Agreement 1998 öffentlich geworden. Exxon hat über Jahrzehnte dasselbe mit Klimawissenschaften gemacht, nur über ein Netzwerk von Lobbyorganisationen, die gezielt Zweifel an der Klimaforschung gesät haben. Die Union of Concerned Scientists hat dokumentiert, dass Exxon zwischen 1998 und 2005 allein knapp 16 Millionen Dollar an 43 solcher Organisationen gezahlt hat. Die Serie Exxon The Road Not Taken von Inside Climate News, die 2016 übrigens sogar Finalist für den Pulitzer-Preis war, hat die Vorgeschichte komplett aufgerollt. Exxon wusste seit den 70ern Bescheid und hat trotzdem jahrzehntelang dagegen gearbeitet. Und aktuell auch wieder ein Thema: die Digital Childhood Alliance, die ich auch schon im Social Media Verbot Video erwähnt habe. Die Domain wurde Ende 2024 registriert und einen Tag später stand die Website fertig designed online mit angeblich 140 Partnerorganisationen. Zum Start waren es noch 50 und eine nachprüfbare Mitgliederliste gibt es bis heute nicht auf der Website. Bloomberg hat berichtet, dass Meta hauptsächlich die DCA mitfinanziert. Unter Berufung auf 3 Personen mit Kenntnis der Finanzierung. Also Meta hat das nicht dementiert und als die Geschäftsführerin bei einem Hearing im Finanzausschuss des Senats von Louisiana nach der Tech-Finanzierung gefragt wurde, sagte sie, sie fühle sich not comfortable dabei, die Frage zu beantworten und weigerte sich dann, die Geldgeber zu nennen. So, und das hat auch schon dazu geführt, dass in 5 US-Bundesstaaten daraus bereits Gesetze geworden sind, die DCA Talking Points übernommen haben. Und in über 1 Dutzend weiterer läuft die Gesetzgebung und auch schon zu uns schwappt das Ganze über. Wie gesagt, Thema des anderen Videos. Egal. Das Prinzip ist also nichts Neues. Nur hat sich eine wichtige Sache verändert. Der Preis. Philip Morris hat in den 90ern über 14 Millionen Dollar pro Jahr für eine einzige AstroTurfing-Kampagne ausgegeben. 2026 braucht er dafür einen Laptop, 10 Euro im Monat für ein Sprachmodell und ein bisschen mehr als einen Nachmittag eurer Zeit. Und genau hier sitzt diese KI-Gefahr für die Demokratie, über die gerade einfach niemand redet. Deepfakes, das kann ein Gericht im besten Fall forensisch erkennen und Google Falschinformationen gibt seit Jahren. Aber die Qualität, die dieses Jahr jetzt neu ist, ist AstroTurfing basically zum Stundenlohn. Was Philip Morris über 14 Millionen pro Jahr gekostet hat, kriegt eine Person an einem Nachmittag hin. Und in der deutschen Öffentlichkeit gibt es dafür bis heute nicht mal einen etablierten Begriff. Nur mal so, wo wir es von Whistleblowing haben. Ich habe mir übrigens sagen lassen, unser Kanzler hat ein Postfach, das nicht mal ausreicht, um nach einer einzigen AstroTurfing-Kampagne noch überhaupt weitere E-Mails empfangen zu können. Und Zeynep Tufekci, eine Soziologin, hat schon 2017 in Twitter and Tear Gas beschrieben, warum das so gefährlich ist. Digitale Bewegungen skalieren schneller, als jede klassische Bewegung es je konnte. Viele waren sogar innerhalb von Tagen auf der Straße. Aber sie zerfallen auch schneller, weil ihnen der Unterbau fehlt, den Parteien und Gewerkschaften einfach über Jahrzehnte aufgebaut haben. Digitaler Protest war also schon in der Grundkonstruktion verwundbarer als sein Offline-Pendant. Und jetzt setzt natürlich KI-gestütztes AstroTurfing noch eine Schicht obendrauf. Und damit schließt sich auch wieder der Kreis zu 2019. Alles Bots war damals eine Lüge, weil eine echte Protestbewegung mit einem Verdacht abgetan wurde, für den niemand je Belege geliefert hat. Wir waren echt, die CDU konnte sich bloß nicht vorstellen, dass 200.000 Introvertierte freiwillig ein Wochenende opfern, um sich gegen ein Urheberrechtsgesetz zu stemmen. 2026 ist derselbe Satz, alles Bots, plötzlich keine Beleidigung mehr. Er ist zu einem politischen Werkzeug geworden, weil die Technik den Unterschied zwischen Mensch und Maschine nicht mehr sehen kann. Dadurch lässt sich jede unliebsame Bürgerbewegung einfach als Bot-Kampagne delegitimieren, jeder Hashtag als künstlich gepusht bezeichnen und im selben Atemzug kann man jede bezahlte AstroTurf-Operation als authentischen Bürgerwellen verkaufen, sofern es eben in die eigene Agenda passt. Es ist also die gleiche Infrastruktur, die in beide Richtungen funktioniert. Und welche Richtung gerade greift, das hängt einfach nur davon ab, wer gerade Bock hat. Und schaut euch Saftsack-Beats nochmal an. 2019 hat die CDU echte Demonstranten als Bots abgestempelt. 2026 tut sie einen echten Menschen, dessen gesamte Methode darin bestand, sichtbar menschlich zu sein, als irrelevant ab. Kreativer Protest sieht anders aus, sagt die CDU. Gleichzeitig wird geprüft, ob es Konsequenzen geben soll. Das Muster ist also dasselbe. Delegitimieren, was man nicht kontrollieren kann. Ich kann euch hier leider keine technische Lösung anbieten. Ich kann nur auf das Problem zeigen und sagen, wir müssen da mal was tun. Die Technik schützt uns bei dieser Frage einfach leider nicht und sie war auch fairerweise nie dafür gebaut. Und Sardasivan und Kollegen zeigen sauber, dass das Problem nicht mal theoretisch fixbar ist. Eine Idee wäre, ein verifizierbar menschliches Eingreifen zu verlangen, aber das wäre auf so viele andere Weisen furchtbar und würde den Diskurs noch sehr viel mehr zerstören, wegen der ganzen Infrastruktur, die man dazu braucht. Was bleibt, ist einfach sichtbare, kreative und eben auch nicht skalierbare Mühe. Und deswegen kommen wir nochmal ganz kurz auf Saftsack Beats zurück. Google Maps blockiert laut eigenen Angaben 2023 über 170 Millionen richtlinienverletzende Reviews und 12 Millionen Fake-Profile bei rund 20 Millionen Beiträgen pro Tag. Und das Filtersystem ist ziemlich krass. Alphabet, also Google, plant für 2026 zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar Ausgaben und ein Großteil davon fließt in KI-Infrastruktur. Also 185 Milliarden und CDU-Eierkocher Stadtbezirksverband Dornbusch-Eierhausen kommt trotzdem durch. 185 Milliarden gegen einen Typen, der sich Saftsack Beats nennt. Das finde ich geil. Saftsack Beats ist durchgekommen, weil kreative Variationen von echten Menschen für KI-Systeme nach wie vor sehr schwer zu erkennen ist. Und natürlich, weil die Standorte nicht geclaimt. Aber auch schon hier. Für Browser gibt's auch schon die ersten Agenten, die den steuern können. Und ich verstehe, warum Leute gerade protestieren. Versteht mich nicht falsch. März hat laut Morning Consultant 19% Zustimmung und 76% Ablehnung. Das ist die höchste Ablehnungsrate unter 24 Demokratien weltweit. 80% sind laut Forsa mit der Arbeit von März unzufrieden, mich inklusive. Und die CDU wollte in den Koalitionsverhandlungen das Informationsfreiheitsgesetz abschaffen und ausgerechnet Philipp Amthor hat das versucht durchzudrücken. Derselbe Amthor übrigens, den der Spiegel 2020 als Lobbyist für Augustus Intelligence enttarnt hat und dessen Lobbying-Schreiben an Altmaier anschließend per IFG-Anfrage aus dem Wirtschaftsministerium geklagt werden musste. Dazu anlasslose Vorratsdatenspeicherung natürlich mal wieder von IP-Adressen, biometrische Überwachung, die laut Algorithm Watch gegen die EU-KI-Verordnung verstößt, tolle Idee, Wehrpflicht, ihr arbeitet nicht genug, Krankengeldeinschränkungen und so viel mehr. Dass alles ganz explizit gegen Gen Z und Millennials gerichtet zu sein scheint. Von den gebrochenen Wahlversprechen fange ich gar nicht mehr erst an. Die Partei, die uns 2019 als Bots abgestempelt hat, versucht gerade aktiv die Werkzeuge abzubauen, mit denen wir uns online dagegen wehren, weil online ist halt unser Territorium eher. Was heißt das jetzt einfach alles mal zusammengenommen? Es gibt Möglichkeiten für digitalen Protest. Viele davon werden aber aktiv gestört, sei es durch eine demokratisch gewählte Partei, die versucht, die Möglichkeiten abzubauen, einzubauen oder durch Bots und bezahlte Accounts, die das ganze Bild verzerren. Und natürlich nimmt man das als Anlass, um die Möglichkeiten zu protestieren zu nehmen, anstatt sie zu verbessern. Ein Problem nehmen und dann Symptombekämpfung, indem man einfach allen das Recht nimmt, online zu demonstrieren. Aber gleichzeitig ist genau das oft die einzige Möglichkeit, sich zu organisieren oder sich heutzutage Gehör zu verschaffen. Deswegen dieses Video hier. Quasi mal die demokratischen Mittel nutzen, um aktiv zu werden. Ich persönlich hatte die E-Petition beispielsweise nicht wirklich auf dem Schirm. Scheinbar haben das generell nicht so viele, weil die Unterzeichner bei den ganzen E-Petitionen sind recht gering. Es gibt aber sogar einen RSS-Feed von denen, den ihr zum Beispiel in dem Morph wieder eintragen könnt, sodass ihr jede Petition im Reader direkt angezeigt bekommt. Und auch von IFG-Anfragen wissen viel zu wenige. Das könnt ihr auch als Privatperson benutzen. Ich finde, wenn man frustriert ist, dann kann und sollte man das durchaus auch mal zeigen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.